Herzlich willkommen in der Stadtreederei heute zur zweiten Folge der Trilogie Zukunft gestalten in unsicheren Zeiten. Heute geht es um gesellschaftspolitische Herausforderungen und wir begrüßen Sie wie immer zusammen, Fee Thyssen mit
Christine Grüger, herzlich willkommen. Ja, Fee, wollen wir unsere Zuhörenden noch mal daran erinnern, warum das Trilogie heißt und was wir eigentlich in dem ersten Teil dieser Podcast-Reihe schon gemacht haben? Wir reden ja über den Hochschultag. Das ist ja ein Format, wo im ersten Teil gesagt wurde, ein bisschen irreführender Titel, weil sich eigentlich einmal im Jahr Vertreterin der Hochschulen, der Wissenschaft, aber auch der Verwaltung und der Politik treffen, um über mögliche Zukunftsstrategien für die Stadt- und Regionalentwicklung sich auszutauschen. Das Ganze wird gesponsert vom Ministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen und somit also auch dieser Podcast. Ja, Fee, kannst du dich noch daran erinnern, worüber wir eigentlich im ersten Teil gesprochen haben und was so die wesentlichen Essentials waren?
Ja, im ersten Teil dieser Trilogie wollten wir über globale Trends und Treiber sprechen. Das haben wir auch getan mit zwei Wissenschaftlerinnen, also einer Professorin und einem Professor und auch einem Student, der sozusagen auch Sprachrohr ist für die Fachschaft der Hochschulen. Und wir hatten ganz ursprünglich angenommen, wir würden wirklich so über die klassischen Handlungsfelder dabei auch sprechen, wie beispielsweise den Klimawandel, der uns global fordert, oder auch das Thema Migration, der demografische Wandel, etc., etc. Und tatsächlich ging es in dem Gespräch auch darum, aber auch sehr viel darum, welche Akteure bei der Bewältigung dieser globalen Trends und Treiber auch zusammenarbeiten müssen. Und da haben wir viel über die Aufgaben und Rollen auch von Hochschulen gesprochen und aber auch darüber, welche Veränderungen erforderlich sind bei anderen Akteuren, wie beispielsweise der Verwaltung und auch der Planungspraxis.
Ich fand übrigens spannend daran, dass Sie ganz viel darauf abgehoben, was Sie denn für Kompetenzen jetzt an die nächsten Generationen geben werden. Und dass Sie gesagt haben, es geht jetzt weniger um das Fachwissen, kann man ja nachlesen oder googeln, bisschen simpel ausgedrückt jetzt, aber dass es vielmehr darum geht, dass es Nachhaltigkeitskompetenzen, Transformationskompetenzen, damit meinen Sie letztendlich das Reflektieren, was tun wir denn da gerade eigentlich, wofür ist das gut, wo geht es hin, und dass es Zukunftskompetenzen braucht. Und gerade dieses Zukunftsbeschreiben ist ja in diesen unsicheren Zeiten der Zukunft wirklich äußerst schwierig. Und was mich sehr beeindruckt hat, war die Aussage von Mario Trukovic zu sagen, Zukunft ist jetzt, durch die jetzige Handlung und Qualitäten im Kleinen ändern, für soziale Gerechtigkeit und Teilnahme bestimmter Gruppen. Das ist momentan das Entscheidende und das baut die Menschen auf. Und kannst dich noch erinnern, Fee, was der Student dazu dann gesagt hat?
Ja, da wollte ich jetzt gerade drauf zu sprechen kommen, denn das fand ich einen besonders schönen Moment in der letzten Podcast-Folge, dass gerade von einem jungen Menschen in diesen unsicheren Zeiten mit diesen vielen Herausforderungen, die wir eben zu bewältigen haben, trotzdem eine unglaubliche Motivation da war, diese Welt auch ein Stück weit zu verbessern und gerade auch ein Planungsstudium dafür zu nutzen, zu überlegen, wie wollen wir eigentlich unsere Städte, unsere Räume, unsere Orte, unser Miteinander gestalten und wie können wir dabei auch besser als bisher zusammenhalten und zusammenarbeiten. Und das fand ich unglaublich motivierend und es ist auch ein Zitat gefallen, ein bisschen jetzt kurz gesprochen, wir wollen die Welt verändern, auf das wir auch in der heutigen Folge sicherlich nochmal zu sprechen kommen werden.
Ja, in der heutigen Folge wollen wir ja darüber reden, was machen denn gerade diese unsäglichen Zeiten mit den Menschen? Also welche gesellschaftlichen Herausforderungen gibt es da? Und wir sind ja gerade wirklich in einer Zeit, wo sich die Krisen sozusagen überschlagen. Ja, also wir haben es politisch gesehen, Trump kommt, Ampel aus, lange Diskussion über diese Kanzlerfrage. Es macht uns ja schon innerlich auch sehr nervös.
Christine, wen haben wir denn dazu heute zu Gast? Mit wem sprechen wir denn über diese aktuellen Herausforderungen und wie sich auch Gesellschaft dabei verändert und was man auch tun kann?
Ja, wir sprechen mit Dr. Julia Reuschenbach. Sie forscht als Politikwissenschaftlerin an der FU Berlin. Ihre Arbeitsstelle heißt politische Soziologie und sie beschäftigt sich hauptsächlich zu Parteien und politischer Kommunikation. Und dem einen oder der anderen Zuhörerin ist sie bestimmt schon begegnet, entweder im Fernsehen, in einer Talkshow. Sie ist auch im Podcast in der Lage der Nation zu hören gewesen, aber auch im Deutschlandfunk beim Studio 9 mit Corbinian Frenzel, ihrem Co-Autor des Buches Defekte Debatten, warum wir als Gesellschaft besser streiten müssen. Und wen haben wir noch mit dabei, Fee?
Ja, wir haben noch mit dabei Julia Paas vom Netzwerk Zukunftsorte. Sie ist Mitinitiatorin, Vorständin und Beraterin von starken Orten, lebt in Brandenburg und ist sozusagen in einem ländlicheren Raum tätig und versucht dort Leerstandsaktivierung umzusetzen und hat schon viele dieser Zukunftsorte mitentwickelt. Ausgebildet ist sie ursprünglich als Grafikerin und Social Designerin, ist im Netzwerk vor allem zuständig auch für die Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation und befasst sich eben stark damit, wie Menschen, Ideen, Lebensarbeitsmodelle zusammenkommen können, die es in dieser Art und Kombination so nicht gab und was dann daraus Innovatives Neues entstehen kann. Wir können es jetzt vielleicht auch sagen, wir haben dieses Gespräch schon geführt und wir können tatsächlich sagen, es ist ein sehr lehrreiches und spannendes und lebendiges Gespräch, Christine. Was würdest du sagen, was sind so die Kernaspekte, worauf sich unsere Zuhörenden jetzt freuen können?
Also zum einen ist es so, dass wenn man über gesellschaftliche Herausforderungen redet, wir immer in der Erwartungshaltung sind, wie können wir es denn besser machen? Wie kriegen wir Instrumente an der Hand? Und das werden die beiden uns nicht liefern, aber sie erklären die gegenwärtige Situation unglaublich gut, wie es den Menschen geht, dass sie nämlich sagen, diese Krisen machen uns dünnhäutig, wütend, aggressiv und auch frustriert und führen dazu, dass wir das ein oder andere, sagen wir mal, die Augen und Ohren auch verschließen und dass wir da gucken müssen, wie wir die Leute wieder mitgewinnen können. Also es werden keine Lösungen aufgezeigt, aber wir diskutieren mögliche Wege. Und das ist eine so dieser Botschaften, dass sie sagen, es geht darum, einfach Kompromisse zu finden, was eigentlich ein Hauptding von Politik ist, zu sagen, wo gibt es mögliche Wege, wie wir wieder Zukunftslust gewinnen können. Also das fand ich eigentlich mit das Stärkste und ein sehr schöner Satz, der von Julia Reuschenbach kam und der in dem ganzen Gespräch auch mitschwingt, dass sie sagt, Demokratie braucht Verteidigung. Und wir sind gerade in diesen Turbulenten nicht kräftig genug, haben noch zu wenig Ressourcen, um das wirklich auch zu tun. Und da müssen wir eigentlich hinkommen. Also mich hat dieses Gespräch, muss ich ganz ehrlich sagen, wieder sehr motiviert, mich noch mehr mit diesen Themen auseinanderzusetzen, mit Leuten zu sprechen und es auch in die Köpfe wieder reinzubringen. Also, wir freuen uns und freuen Sie sich auf ein interessantes Gespräch. Und jetzt geht's los.
Viel Spaß beim Zuhören.
Schönen guten Tag und herzlich willkommen in der Stadtreederei. Heute begrüßen wir Julia Reuschenbach und Julia Paas zu unserem zweiten Teil der Trilogie, die wir gleich nochmal genauer vorstellen müssen. Aber es ist ja heute der 20. November 24. Das müssen wir notwendigerweise dabei sagen, da wir ja gerade von einer Krise in die nächste schlittern und gar nicht wissen, was losbricht, wenn diese Episode tatsächlich gesendet wird. Also zur Erinnerung, am 6.11. hat ja Herr Trump die Bühne wieder betreten, die Ampel hingegen das Licht ausgestaltet und momentan diskutieren wir um die Kanzlerkandidatenfrage. Also alles ist sehr spekulativ und auch sehr verwirrend und trägt sehr zur Unsicherheit bei, ein großes Thema, was wir heute besprechen wollen. Doch bevor wir dazu kommen, vielleicht eher etwas leicht Verdauliches. Vor allen Dingen eine Frage an Sie beide, nämlich bei so viel Ungemach, was wir gerade in der Welt feststellen. Welche Nachricht aus der Zeitung, dem Radio oder dem Fernsehen hat Sie heute Morgen positiv gestimmt? Frau Reuschenbach?
Ja, ich bin tatsächlich ein Good News Junkie und brauche jeden Tag auch gute Nachrichten und hätte auch gerne oft noch ein bisschen mehr davon. Und was ich heute gehört habe in dem Good News Podcast von Radio Cosmo ist die Info, und das finde ich super spannend, dass in Wien ab sofort Verkehrsschilder aus Holz stehen. Und weil die aus Holz sind und in Mitteleuropa produziert werden und eben nicht aus Aluminium bestehen und kurze Wege haben, sparen die super viel CO2 ein. Und das finde ich cool, das finde ich auch interessant und stelle mir jetzt gerade meinen Berliner Straßenraum, denn da lebe ich und arbeite ich, mit Holzverkehrsschildern vor. Und das beschäftigt mich hier mit dem Blick aus dem Fenster schon den ganzen Vormittag. Und ich finde so diese Gelingensgeschichten, wo Menschen spannende Ideen haben, wo neue Sachen entstehen, wo einem was neugierig macht, einen was inspiriert. Das ist total toll und das ist für mich heute meine kleine Good News. Ich gebe aber zu, man musste sie gezielt suchen. Es waren auch eine Menge Bad News, wie üblich im Tableau dabei. Insofern ist das meine kleine, aber feine gute Nachricht.
Sehr schön. Und Frau Paas, wo haben Sie sich heute informiert und haben Sie auch eine gute Nachricht finden können?
Nachdem ich durch die Nachrichten gescrollt bin von den üblichen verdächtigen Nachrichtenportalen, habe ich mich dazu entschlossen, stattdessen die baukulturellen Leitlinien des Bundes zu lesen, die den schönen Namen tragen, gemeinsam Räume für gutes Zusammenleben gestalten. Und das hat mir wirklich sehr gute Laune gemacht. Also da sind so viele ermutigende Ansätze drin, die ja für die wir auch mit unserem Netzwerk Zukunftsorte und aber auch viele andere sich lange eingesetzt haben. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass das jetzt sich tatsächlich niedergeschlagen hat in so einer Leitlinie. Leitlinien sind ja meist sonst nicht so spannend zu lesen. Hier habe ich mich total gefreut.
Wir sind
Ja,
ja
das
in der
klingt ja.
Trilogie Zukunft gestalten in unsicheren Zeiten und sprechen heute über gesellschaftspolitische Herausforderungen, was uns bewegt, uns Menschen, wie wir damit umgehen können, wie wir auch trotzdem noch hoffnungsfroh sozusagen nach vorne schauen können. Und da vielleicht ganz am Anfang mal noch so die Frage an Sie beide auch, wie kann man mit dieser zunehmenden Verunsicherung überhaupt umgehen? Oder haben Sie dazu sozusagen Erkenntnisse, dass Sie wissen, wie wirkt sich diese Unsicherheit eigentlich auf die Menschen aus und was tun Sie dagegen oder damit?
Das ist eine relativ große Frage, finde ich. Insofern, ich versuche es mal, aber ich schaue auch suchend zu Frau Paas, die vielleicht auch Ideen hat. Und wir können einander ergänzen. Also ich habe mich ja in letzter Zeit zum Beispiel viel mit Streit- und Debattenkultur beschäftigt. Und ich würde sagen, das ist so ein bisschen das Feld, auf dem man diese Verunsicherung und Unruhe und Unsicherheit, die Sie beschrieben haben, total gut erspüren und regelrecht erlesen und erhören kann in den letzten Monaten. Und was da auffällt, ist, ich vergleiche das immer gerne mit einem Schnellkochtopf. Ich weiß nicht, ob das so ein Begriff ist, den hier jeder kennt. Also diese inzwischen wahrscheinlich eher historischen Geräte zum Kochen, die im Grunde, wenn sie dann einmal angestellt sind, die man nicht mehr sozusagen abhalten kann von dem, was sie tun, nämlich schnell kochen. Und das ist so ein bisschen das, was ich oft merke in letzter Zeit, dass Menschen fahrig sind, dass sie wenig Geduld haben, dass es schwerfällt zuzuhören, dass man immer gleich an die Decke geht, also Beschimpfungen viel schneller Teil des Diskurses werden, als wir uns das vielleicht früher, als wir es früher zumindest bemerkt haben, dass die Lauten sehr laut sind und die Leisen immer leiser werden. Es gibt viel Forschung, die zum Beispiel zeigt, dass gerade durch soziale Netzwerke Menschen Opfer eines sogenannten Silencing werden. Dass sie also, wenn sie im Netz merken, dass andere unglaublich laut kommentieren und Hassrede verbreiten und so, dass sie einfach selbst leise werden und sich im Grunde nicht mehr einbringen. Vielleicht noch da sind, also mitlesen, aber eben nicht sich einbringen, nicht mehr die Ressourcen dafür haben. Und ich finde, das ist insgesamt eine Beobachtung, die uns Sorge machen muss, weil man könnte ja denken, dass man Komplexität und Verunsicherung auch durchaus was entgegensetzen kann. Also gute Kommunikation, Erklärung, konkrete politische Entscheidungen beispielsweise und andere Dinge. Aber irgendwie sind uns Ressourcen abhanden gekommen, sozusagen das eine mit dem anderen zusammenzubringen, ist mein Eindruck. Und was ich schwierig finde, ist, dass wir gleichzeitig in einer Situation sind. Sie haben ja eben schon die Wiederwahl von Donald Trump angesprochen und anderes, wo eigentlich die Demokratie als Modell und ihre Werte unglaublich viel Verteidigung brauchen und Menschen brauchen, die sich für sie einsetzen und die sich sozusagen ihre Überzeugung für dieses System auch artikulieren. Und gleichzeitig aber das, was ich bis hierher beschrieben habe, dazu führt, dass kaum jemand noch Ressourcen dafür hat. Also man soll neben diesen ganzen Verunsicherungen, Irritationen, Veränderungen, Komplexitäten jetzt auch noch die Demokratie verteidigen. Und das ist irgendwie eine ganz schön anspruchsvolle Gesamtlage, glaube ich. Insofern ist es erstmal noch bei mir mehr Diagnose als Lösung. Wenn ich die schon hätte, dann wäre dieser Podcast vielleicht auch schnell zu Ende. Aber vielleicht hat Frau Paas die Lösung. Ich gucke mal und höre zu.
Eine Lösung habe ich nicht, aber ich sehe natürlich sehr viel unterschiedliche Reaktionen auf die Unsicherheit, die es gerade gibt. Also einmal bei mir selbst natürlich und dann aber bei einer großen Bandbreite von Menschen. Ich lebe ja hier in einem kleinen Dorf in Brandenburg und gleichzeitig lebe ich in einem gemeinschaftlichen Wohnprojekt mit Menschen zusammen und habe dann eben dieses Netzwerk, was sich wiederum mit Kommunen befasst, aber auch mit Leuten, die auf dem Land ja eigene Projekte anstoßen, so ganz konkret vor Ort. Und da gibt es echt eine sehr große Bandbreite an Umgangsformen mit dieser Unsicherheit. Also ich sehe einerseits viel Abschottung, auch Verteidigung der eigenen Privilegien. Also nee, das nimmt man mir jetzt aber bitte nicht. Das steht mir zu. Oder aber auch Schuldige zu suchen, ne? Also was sich dann in diesem Dampfkochtopf vielleicht auch entlädt, ne? Die anderen, das sind die, die schuld sind, die, ja, die halt das Falsche wollen oder das Falsche machen. Viele suchen auch einfach Bestärkung in ihrer eigenen Bubble, um sich nicht so alleine zu fühlen mit ihrer Unsicherheit. Und es führt auch häufig zu einem Rückzug ins Private. Ich merke das auch bei mir selber, dass ich denke, oh Gott, das ist mir jetzt alles zu viel. Ich konzentriere mich lieber auf das, was hier schön ist bei mir zu Hause und lese vielleicht weniger Nachrichten. Bei anderen schlägt sich das eher so in mehr Engagement auch in der Politik aus oder noch mehr Engagement in Projekten, Initiativen. Ja, und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das hat, glaube ich, auch viel mit der persönlichen Resilienz zu tun von Personen, ne? Wie gut können die das aushalten, mit Unsicherheit umzugehen? Und wie groß ist vielleicht auch der Wille oder der Dickkopf zu sagen, so, nee, ich finde mich jetzt nicht damit ab, dass das alles immer weitergeht und nur noch Krisen den Diskurs bestimmen. Ich möchte jetzt hier zur Lösung beitragen.
Wenn ich da noch mal kurz ergänzen darf, das ist super spannend, dass Sie sagen, dass Sie das auch bei sich selbst beobachten, Frau Paas, denn auch die Wissenschaft, ich bin ja als Politikwissenschaftlerin jetzt hier, aber wir arbeiten ja eng auch mit anderen Disziplinen zusammen, unter anderem zum Beispiel auch mit der Medienwissenschaft. Und da zeigt auch die Forschung der letzten Jahre, zum Beispiel der Reuters News Report, dass das, was Sie beschrieben haben, das nennen wir News Avoidance, also Nachrichtenvermeidung, dass das tatsächlich stark zugenommen hat. Und zwar in allen Altersgruppen, auch bei jungen Menschen, dass man also wirklich sagt, ich vermeide es, Nachrichten zu konsumieren. Und wir sehen, dass das themenspezifisch besonders stark ist. Also, dass Menschen nicht generell sagen, ich vermeide Nachrichten, davon gibt es auch viele. Aber dass sie vor allen Dingen bei bestimmten Themen sagen, das will ich nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr hören. Und zumindest für das letzte Jahr war zum Beispiel der Krieg in der Ukraine ein großes Thema, bei dem ganz viele Menschen gesagt haben, das Leid, das, ne, das Elend, das ein Krieg natürlich provoziert, das versuche ich quasi bei meinem Nachrichtenkonsum bewusst zu umgehen. Und das ist natürlich eine gefährliche Entwicklung für eine demokratische Gesellschaft, wenn man sich überlegt, dass wir aus anderen Ländern, zum Beispiel aus den USA, wissen, was eigentlich passiert, wenn sich innerhalb einer Gesellschaft im Grunde getrennte Öffentlichkeiten entwickeln und Menschen gänzlich unterschiedliche Medien konsumieren und im Grunde unterschiedliche Realitäten auch daraus für sich bilden, ne, oder Abbilder dieser Realitäten. Also da sagen, sind sie jetzt Teil einer Gesamtdiagnose, was wir schon seit längerem beobachten können und eben tatsächlich auch altersunabhängig.
Das sind ja sehr spannende Blicke auf die Gegenwart, wie es den Menschen gerade geht. Ich glaube, wir können hier aus unserem Job auch sagen und feststellen, dass wenn wir öffentlich einladen und manchmal sogar sehr gezielt einladen, die Menschen nicht mehr großes Interesse haben, in größeren Gruppen miteinander im Plenum jetzt über bestimmte Vorhaben, sei es die Innenstadtgestaltung, die Straßengestaltung, zu reden. Also da ist auch schon so ein Rückzug zu merken. Und ich finde das, was Sie gerade gesagt haben, Frau Reuschenbach, sehr interessant. Die Demokratie braucht Verteidigung. Dazu kostet es Kraft. Und eigentlich sind diese kommunalen Ebenen ja diejenige, wo man noch, ich sage jetzt mal, am leichtesten bei der Demokratie mithelfen könnte. Aber die Leute ziehen sich leider sehr zurück und diese gespaltenen Gesellschaften und Teilöffentlichkeiten, die wir haben, machen es ja eigentlich noch schwieriger, den Leuten Mut zu machen, trotz dieser Krisensituation etwas zu tun. Also es ist ja wirklich ein ziemliches Dilemma, in dem wir gerade stecken.
Ja, das stimmt. Ich würde aber an einer Stelle ein bisschen widersprechen wollen, nämlich bei der Diagnose der gespaltenen Gesellschaft. Dazu haben drei Kollegen aus der Soziologie hier aus Berlin an der Humboldt-Uni, Steffen Mau und seine beiden Mitarbeiter, das ja durchaus sehr viel beachtete Buch Triggerpunkte vorgelegt und im Grunde nachgewiesen, dass wir weniger gespalten sind, als wir oft denken. Und dass wir zwei Probleme haben, die uns aber umtreiben müssen. Also man will es nicht verharmlosen. Das eine ist, dass wir sehen, dass Spaltung von Eliten sozusagen befördert wird. Wir haben eine politische Polarisierung, die massiv zugenommen hat, auch affektiv, also wechselseitige Feindbilder, die geschaffen werden. Ne? Das ist so die Grünen als Hauptgegner. Solche Formulierungen kennt man da. Oder als die gefährlichste Partei im Bundestag, wie Sarah Wagenknecht sie mal genannt hat. Solche Dinge. Und wir erleben auf der anderen Seite, dass vor allen Dingen da Spaltung entsteht oder Menschen sich getriggert fühlen, wo es um Ungerechtigkeitsproblematiken geht. Das knüpft an das an, was Sie eben gesagt haben, Frau Paas, dass Leute sagen, also das soll mir alles recht sein, solange sozusagen meine Privilegien oder das, was ich glaube, was mir zusteht, aber erhalten bleibt. Und wenn es da dran geht, dann sozusagen, dann wird es schwierig. Und dann entsteht auch das Spaltpotenzial, dass dann Leute irgendwie auseinander treibt. Aber ich finde, es ist wichtig, dass man da differenziert ist, weil, also je häufiger man was sagt, irgendwann glauben halt auch alle dran, je häufiger wir auch sagen, Gesellschaft ist gespalten, desto mehr Leute haben eben auch den Eindruck, ja, dann ist das wohl so, wenn es alle sagen, muss es ja so sein. Und witzigerweise, passend zu unserem Thema heute, sehen wir das auch bei einem anderen Punkt, nämlich bei Zusammenhalt. Es gibt schöne Studien, zum Beispiel von Maureen Common, die zum Beispiel sagen, eigentlich wünschen sich die Menschen in Deutschland alle mehr Zusammenhalt. Sie glauben nur nicht, dass die anderen, also ihre Mitmenschen, das auch tun. Und das ist eigentlich ein total großes Potenzial, mit dem man arbeiten könnte. Aber es ist eben nicht so einfach, Lösungen zu entwickeln, wie man daraus jetzt sozusagen konstruktiv und produktiv etwas ableitet.
Frau Paas, Sie sind ja viel in Gemeinschaft unterwegs. Was fällt Ihnen dazu ein? Was treibt Sie um?
Ja, der letzte Punkt, der gerade genannt wurde, diese Vermutung, dass die anderen weniger kooperativ oder gemeinschaftlich wohlwollend sind als man selber, das ist total wichtiger und eigentlich auch Ausgangspunkt meines tiefen Glaubens daran, dass wenn es nur mehr Begegnung gibt zwischen unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und aus unterschiedlichen Bubbles vor allen Dingen, dass das der gesellschaftlichen Spaltung entgegenwirkt. Denn ich bemerke, dass hier bei mir vor Ort in unserem Dorf, wo wir ja die Situation haben, dass es ein kleines Dorf mit 250 Einwohnern schon lange gibt und in den letzten Jahren eben dieses Projekt, wo ich auch Teil von bin und das ich mit initiiert habe, hier über 50 Erwachsene und 25 Kinder mittlerweile hierher gezogen sind. Und das ist natürlich ein, ja, sagen wir mal, ein kultureller Unterschied tendenziell. Die meisten, die jetzt hierher gezogen sind, haben längere Zeit in Städten gewohnt oder sind da sogar geboren worden und haben auch ein anderes Arbeitsumfeld, häufig andere Bildung, andere ja, Lebensumstände oder Ziele. Und dennoch gibt es hier eben viel Übereinstimmung eigentlich in den Werten des Zusammenhalts und des sich gegenseitig Helfens und was für die Kinder tun und die Umgebung schätzen. Nur dieses Gemeinsame, das muss überhaupt erstmal erfahren werden. Es passiert halt einfach schnell, dass man in so eine Denke kommt von die anderen und die wollen ja nur und dieses Wir und die Narrativ. Und da rauszukommen, da hilft im Grunde nur, sich wirklich vor Ort zu treffen. Und das wollen wir auch mit unseren Zukunftsorten hinkriegen. Und da haben wir eben auch schon die Erfahrung gemacht, dass das vor allen Dingen dann funktioniert, wenn es einfach gemeinsame Interessen gibt. Wenn Leute sich zum gemeinsamen Werkeln treffen, zum Chor, zum, weiß ich nicht, etwas voneinander lernen. Und wenn das stattfindet, dann schwindet auch zunehmend dieses Misstrauen, diese Verdächtigungen. Das hilft dabei, überhaupt erst ins Gespräch zu kommen und mitzukriegen, so, ach, wir haben ja doch Gemeinsamkeiten. Und dem anderen zuzutrauen, ja, das ist eine Person, die kann ich auch um Hilfe fragen. Das ist ganz wichtig, sozusagen diese Spaltung entgegenzuwirken und sich vom Wir und die zum Ich und Du zu kommen.
Jetzt haben Sie das erzählt von dem ländlichen Raum, wo diese Familien hingezogen sind. Ich könnte jetzt ein bisschen ketzerisch sagen, ja, das ist ja eine schöne Bubble dann, wo man erstmal alle anderen Ungemach von sich wegschiebt, weil man da eher so eine Initiativgruppe ist und was an was Positivem arbeitet. Nun sind wir, also die Kollegin und ich, ja sehr viel in Städten unterwegs. Das sind jetzt so Mittel- bis Großstädte. Und ich frage mich, wie kriege ich denn da diesen Mut wieder hin, sich zu treffen, dass die Leute sich austauschen und, wenn wir über Demokratie reden, auch daran Spaß haben, da was Gemeinsames zu machen, weil momentan ist man ja eher verwirrt über die Demokratie, so wie sie einem bundesweit vorgelebt wird. Und wenn man vor Ort guckt, ja, dann hat man die Parteien, aber dann geht's schon so eher ins Konträre. Einerseits die Klassiker, wo man sich trifft, Parteien, Initiativen, aber man hat das Gefühl, die gehen nicht gemeinsam positiv aufeinander zu, sondern eher verstärken ihre Haltungen. Also was könnten da Anlässe sein, wo man sagt, wie kommen wir aus dem Schnellkochtopf, ja, wenn der oben ist, Der kleine Zeiger, dann zieht man ihn ja von der heißen Fläche zurück, damit die Leute alle runterkommen. Also wie schaffen wir es, dass man die Leute wieder beruhigt, dass sie nicht aufeinander zugehen und weiter diesen Dampf ablassen gegeneinander in den Städten? Haben Sie eine Idee?
Also in den Städten, in großen Städten, ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil das Tolle, finde ich, am Landleben ist, dass es eben nicht so viele Menschen gibt, dass jeder sich ausschließlich in seiner Bubble bewegen kann. Also in Berlin erlebe ich das auch so. Du weißt halt, in welches Café du gehst, um genau die Leute zu treffen, die so sind wie du. Oder auch sogar die Läden und die Kultureinrichtungen. Das ist alles so spezifiziert auf bestimmte Arten von Leuten, dass die Gefahr, dass man da mit jemandem ins Gespräch kommt, der ganz anders ist als man selber, relativ gering ist. Und das ist im Dorf natürlich anders und in kleinen Städten. Aber ich glaube, dass es wirklich einfach immer der Punkt ist, dass man Menschen zusammenbringen kann über ähnliche Interessen. Und zwar Interessen, die eben nicht mit irgendeinem intellektuellen Ziel zu tun haben, sondern mit ganz konkreten Themen des alltäglichen Lebens. Also wenn es sozusagen um die Kinder geht, wenn es um die Freizeitgestaltung der Kinder geht, um Aktivitäten, um vielleicht aber auch ältere Menschen, darum, dass man gemeinsam irgendwie die Straße ein bisschen schöner machen möchte oder was auch immer, das direkte Lebensumfeld, darüber kann man sich verbinden. Und das machen ja ganz viele solcher Kiezprojekte auch schon. Das ist wahrscheinlich auch Ihre Erfahrung, dass eben über solche ganz, ganz konkreten Themen, wo es erstmal keine Metaebene gibt, dass man darüber, über dieses gemeinsame Machen und ein grundsätzliches Einverständnis überhaupt erstmal ins Gespräch und in den Kontakt kommt. Dazu braucht es natürlich auch Orte. Also es braucht diese Begegnungsorte, es braucht diese Orte, viele nennen die ja auch dritte Orte, die eben nicht gebunden sind an eine ganz spezielle Zielgruppe oder an einen bestimmten Konsum, sondern die übergreifend so gestaltet sind, dass Leute aus ganz verschiedenen Bubbles und Milieus sich da wiederfinden. Und das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, dort eben diese ganz niedrigschwelligen Ansätze und auch Angebote zu machen, wo eben sich ganz viele Leute von angesprochen fühlen. Das funktioniert am besten, wenn eben auch Leute aus unterschiedlichen Milieus dort zusammenarbeiten und zusammen diese Konzepte und Angebote machen und nicht jemand, der abgestellt ist von einer Senatsverwaltung, jetzt da mal ein Programm auszuarbeiten. Da ist ganz, ganz viel Partizipation notwendig, damit es dann auch wirklich ein Angebot wird, was bei den Leuten ankommt.
Ich würde ein bisschen widersprechen wollen bei der Diagnose, dass das auf dem Dorf so viel anders ist als in der Stadt. Ich komme selbst vom Dorf, so ein 700-Seelen-Dorf, also Dörfchen wahrscheinlich eher sogar, aus dem Westerwald, also im nördlichen Rheinland-Pfalz. Und wenn man da so drauf schaut, dann ist zwar richtig, dass es in diesen dörflichen Strukturen so eine etwas ausgeprägtere Art von Zusammenhalt gibt. Weiß nicht, wenn der nächste Baumarkt 50 Kilometer weit entfernt ist, dann ist man eben auch schneller mal dabei, beim Nachbarn zu fragen, ob der die richtige Zange hat und die mal ausleihen kann und man kommt ins Gespräch. Das ist in der Stadt ein bisschen anders, aber auch auf dem Dorf kann man super gut in der eigenen Bubble bleiben. Als Jugendlicher, auch als Erwachsener kann man sich gerade in Vereinsstrukturen oder so auch total gut, auch am Stammtisch in der Kneipe, so organisieren, dass man mit den in Anführungszeichen anderen wenig in Berührung kommt. Und ehrlich gesagt, wenn ich so an meine, also es ist jetzt natürlich persönliche Erfahrung und keine politikwissenschaftliche Empirie, aber wenn ich so an meine Vereinserfahrungen denke, vom Karnevalsverein und bis zu irgendwas anderem, dann habe ich auch genau das erlebt. Und zwar auch bei mir selber, dass man eben durchaus dieses Bubblehafte mit den eigenen Leuten vor allem Zeit verbringen zu wollen, auch selbst von sich kennt. Und deswegen, weil ich sozusagen vermute, dass zwar Stadt und Land, und dazu gibt es ja auch viel Forschung, in bestimmten Dingen sehr unterschiedlich sind, in manchen dann aber doch nicht so sehr. Und wir dazwischen ja auch noch so Peripherie haben und so mittelgroße Städte, die uns momentan gerade, wenn es so um Leerstand und andere Dinge geht, eigentlich noch viel mehr Sorgen machen als die Großstädte. Würde ich noch einen Gedanken ergänzen wollen zu der Frage, was braucht es denn? Ich glaube, es braucht das, was Sie beschrieben haben, also gemeinsame Interessen, Orte und die sozusagen dafür da sind, da zusammenzukommen und gemeinsam an Dingen zu denken. Aber ich glaube, man braucht auch im Grunde erstmal die Kunst, verschiedene Interessen nebeneinander zu identifizieren. Ein Beispiel, sowas wie die Energiewende, Energietransformation ist ja so das klassische Thema eigentlich dafür, erzeugt ja hoch unterschiedliche Interessen. Also alle wollen eine gute Natur, wollen, dass wir irgendwie gesund leben können. Aber dann gibt es eben die, die gerne daran mehr mit verdienen würden, mit, was weiß ich, Balkonkraftwerken und Solardächern auf dem Dach. Dann gibt es die, die sagen, ich hätte aber gerne dies und jenes, ne? Und ich glaube, wir sind inzwischen, die Gesellschaft, und das lässt sich auch nachweisen, so hoch individualisiert und singularisiert, dass es nicht mehr nur darum geht, gemeinsame Interessen auf so einer Metaebene, ich finde das mit den Kindern ist ein super Beispiel, zu identifizieren, sondern im Thema selbst auch da, wo unterschiedliche Interessen sind, die zusammenzuführen. Also im Grunde könnte man sagen, das Zusammenführen des Individuellen. Und das ist natürlich catchy Aussage, aber super, super schwierig, sich vorzustellen, wenn Menschen immer weniger kollektiv organisiert sind, immer fragmentierter sind, dass man denen quasi ein gemeinsames Dach geben will. Aber ich glaube, gerade in migrantischen, in Einwanderungs- und sozusagen sehr heterogenen Gesellschaften ist das genauso der Auftrag, wie wieder mehr Raum, und das würde ich mir auch wünschen, auch hier in Berlin, mehr Raum und Gelegenheit zu schaffen für die Menschen, die aber vielleicht schon ein gemeinsames Interesse eint.
Frau Paas, ich glaube, Sie wollen direkt darauf reagieren, und ich hätte an Sie beide aber auch noch eine Rückfrage auf diese beiden Wortbeiträge bezogen. Aber machen Sie mal zuerst.
Ja, ich kann da auf jeden Fall zustimmen zu dem, was Sie da sagen. Was ich allerdings glaube, was wirklich wichtig ist, diese Räume, ne, an denen sich Menschen dann auch wirklich treffen können, dort muss dieser Austausch moderiert und auch initiiert werden. Also der passiert einfach nicht von alleine. Das heißt, es müssen diese Themen gesetzt werden, sei es jetzt Energiewende oder was auch immer. Da braucht es eine Ansprache mit einer Sprache, die für alle gedacht ist, eben nicht nur für Akademiker. Und es braucht eben die Setzung von Themen, wo man weiß, dass sie auch alle Menschen in irgendeiner Art und Weise betreffen oder möglichst viele. Und das zusammenzuführen, also da haben wir eben auch Erfahrungen hier gemacht, durchaus sehr heterogenen Zuschauer- oder Teilnehmergruppen.
Ich würde da gerne anknüpfen, denn Christine Grüger und ich sind ja eben viel im Planungskontexten unterwegs und dann häufig auch in Veranstaltungen, die sich an die breite interessierte Öffentlichkeit richten, wo es darum geht, Zukunft zu gestalten, Zukunft zu planen, konkrete Bauvorhaben, Pläne, Quartiersentwicklungen oder Ähnliches zu besprechen. Und dann kommen ja natürlich sehr viele verschiedene Menschen mit ganz unterschiedlichen Interessen und Belangen. Also ganz abgesehen davon, dass man politische Akteure, Verwaltungen, Eigentümer, Investoren sowieso ja schon Vielfalt sozusagen hat, kommen ja auch aus der Zivilgesellschaft nochmal sehr viele verschiedene Stimmen und Interessen. Und das, was Sie jetzt vorhin beschrieben haben, Frau Paas, da sozusagen diese gemeinsamen Interessen oder diesen gemeinsamen Nenner zu finden, das ist ja schon eine anstrengende Aufgabe, weil es genau das andere auch eben braucht, was Frau Reuschenbach gesagt hat. Ja, wir müssen ja erstmal verstehen, welche Interessen stehen da eigentlich nebeneinander? Wo gibt es vielleicht auch gegensätzliche Interessen? Und wie kann man die dann letztendlich so klug in einem Entwurf, in einem Konzept verbinden, dass sich da alle irgendwo drin wiederfinden? Wir machen zunehmend die Erfahrung in unseren Veranstaltungen, dass auch mit guter Vorbereitung und sorgfältigem Herangehen es trotzdem total schwierig ist, die Menschen selber zu so Perspektivwechseln zu bringen oder überhaupt dazu, dass sie sich überhaupt darauf einlassen, anderen Menschen zuzuhören, andere Sichtweisen überhaupt mal zu verstehen, ohne direkt zu sagen, ja gut, sehe ich genauso oder so, muss man ja gar nicht. Aber überhaupt dieses Nebeneinanderstellen ist schon unglaublich schwierig, weil genau diese Geduld eben fehlt. Und da würde mich interessieren, jetzt bei Ihnen gerade konkret beim Netzwerk Zukunftsorte, wie machen Sie das, Frau Paas?
Also ich glaube, das geht halt nicht einfach mal in einer Art und Veranstaltung. Das ist das Problem. Gerade wenn es solche Themen sind, die dann vielleicht vorher schon kommuniziert wurden und wo dann auch sich die Gemüter vielleicht schon erhitzt haben und wo dann vor allen Dingen die Leute hingehen, die was dagegen haben, dann ist das ganz, ganz schwierig, das konstruktiv zu gestalten, stelle ich mir vor. Habe ich auch schon die Erfahrung gemacht. Was ich glaube, was hilft, ist eben, wenn es sozusagen in nachbarschaftlichen Kontexten, wie groß diese Nachbarschaften auch sein mögen, wenn es eine kontinuierliche Bemühung gibt, eben ein Treffen, ein Kennenlernen, ja, sagen wir mal, ein gegenseitiges Vertrauen aufzubauen darüber, das kann helfen. Nur dann ist man auch gewillt, dem anderen wirklich zuzuhören. Sonst geht man dahin und will einfach nur seine Meinung loswerden und vielleicht noch auf andere schimpfen, Leute verunglimpfen. Wo ich sehe, dass es eine Chance gibt, ist, wenn man über wirklich einen langen Zeitraum versucht, ganz kontinuierlich immer wieder Menschen zusammenzubringen in unterschiedlichen Konstellationen, auch damit zeigt, so, wir gehen nicht weg. Das machen wir hier. Die Leute, die sind da, die sind vielleicht auch nächstes Mal noch da. Vielleicht trifft man zweimal im Jahr Personen, die man sonst nicht treffen würde und unterhält sich mal mit denen, kriegt was von denen mit und ist dann in einer vielleicht auch folgenden Veranstaltung, wo man die wieder mitkriegt, eher gewillt, denen auch zuzuhören. Ich glaube, dass das einen kontinuierlichen Prozess braucht und das ist natürlich sehr aufwendig und vielleicht auch anstrengend, aber ich glaube, dass das lohnenswert ist, weil das dieses ganz punktuelle, krisenhafte oder konfliktreiche Diskussionen in was Konstruktives umzuwandeln, ist unheimlich schwierig.
Frau Dr. Reuschenbach, vielleicht gerade noch meine Frage an Sie, bevor wir dann weitergehen. Neben diesem wieder zuhören lernen, müssen wir auch neu streiten lernen und aushandeln lernen.
Ja, ich glaube schon. Und ich habe jetzt gerade tatsächlich auch während Frau Paas geantwortet hat, zwei Wörter auf meinen Zettel geschrieben, der hier neben mir liegt. Und zwar das eine ist Kontroversitätskompetenz und das andere ist sozusagen der Kompromiss. Und ich glaube, beides ist uns ein bisschen aus den Fingern geglitten in den letzten Jahren. Also zum einen, also ich bin ja hier die Politikwissenschaftlerin, ich erwähne mal kurz einen Kollegen, Jan-Werner Müller, der in Princeton lehrt in den USA und sich jetzt gerade auch diesen amerikanischen Wahlkampf gegeben hat und der gesagt hat, es gibt kein anderes Land auf der Welt, wo es das Wort Zusammenhalt überhaupt gibt. In dem Sinne, oder das Wort Streitkultur, das ist so ein deutscher Fetisch. Das hat er so sinngemäß gesagt und ich finde, dahinter steckt was Legitimes, nämlich zu sagen, wir müssen Kontroversität aushalten. Wir müssen in der Lage sein, mit Kontroversität konstruktiv umzugehen. Und deswegen finde ich, also es muss gar nicht so sein, dass ich, wenn ich jetzt auf dieser Versammlung, einer Versammlung, wie Sie sie gerade beschrieben haben, 50 nebeneinander stehende unterschiedliche Interessen habe, dass ich sozusagen eigentlich nichts anderes versuche, als die irgendwie alle zusammenzubringen. Wenn ich da 10 Leute habe, dann klappt das vielleicht noch. Bei 50 oder noch mehr ahnt man ja schon, dass das wahrscheinlich nichts werden wird. Also geht es eher darum, sich zu überlegen, wie kann ich Menschen dazu befähigen, mit dieser Kontroversität und diesen unterschiedlichen Positionen umgehen zu lernen. Und da finde ich, haben wir, und das ist mein zweiter Begriff, Stichwort besser streiten lernen oder müssen wir das besser können, haben wir verlernt, Kompromisse wertzuschätzen. Wir sehen sowieso in Deutschland übrigens auch im Vergleich zu anderen Ländern, dass bei uns Kompromisse eher schlecht gelitten sind. Daher kommt auch der Begriff des faulen Kompromiss. Kompromisse gelten immer ganz schnell als Verrat an den eigenen Idealen. Man hat da einfach alles über Bord geworfen, sich verkauft an den anderen. Und wir sehen nicht, dass Kompromisse jetzt mal sehr idealtypisch und ich gebe zu, auch akademisch gesprochen, im Grunde ja ein besseres Drittes sein sollen. Und dass jede und jeder Beteiligte eigentlich von seinem Punkt ein Stück abrückt oder weitergeht oder sich zurücknimmt, um dieses neue Dritte zu ermöglichen. Und ehrlicherweise, ich stimme Frau Paas total zu, dass das wahnsinnig ressourcenintensiv ist, solche Prozesse zu managen, zu moderieren, zu begleiten und dass wir immer noch viel zu oft, gerade auf der politisch-planerischen oder auch auf einer verwaltungsadministrativen Ebene sehen, dass die Leute denken, jetzt machen wir mal zwei Abendveranstaltungen und dann haben wir doch den Kiez sozusagen wieder im Griff und dann kriegen wir das alles hin. Das halte ich auch für völlig naiv. Aber ich glaube, wir hätten Stellschrauben. Also ich kann mir, und das schreiben auch mein Co-Autor, der ja Journalist ist, Medien haben auch eine Aufgabe bei diesem Thema Streiten, schreiben wir in unserem Buch von der Schule als Ort von Aushandlungen bis zum Betrieb. Wir diskutieren zum Beispiel die Idee von Perspektivwechseltagen. Also wenn man sich nur mal vorstellte, das, was wir heute mit dem Bildungsurlaub kennen, dass Menschen ein paar Tage im Jahr mal so eine Fortbildung machen dürfen und dafür frei bekommen. Ich würde mir wünschen, dass man sowas einführen würde, um andere Perspektiven kennenzulernen. Und ich erwische mich übrigens, das soll jetzt hier gar nicht so vom hohen Ross klingen, da sitze ich gar nicht drauf. Ich erwische mich auch selber ganz oft dabei. Zum Beispiel bin ich wahnsinnig gut darin, auf die Bahn zu schimpfen. Ich fahre sehr viel Bahn. Ich fluche wirklich in unflätigster Art und Weise über diesen Laden und denke dann aber umgekehrt auch oft, immerhin beim Buch zur Debattenkultur geschrieben, da muss man sich auch reflektieren. Julia, was würde eigentlich passieren, wenn du mal einen Tag lang mit so jemandem bei der Bahn mitfährst? Wie würdest du anders schauen? Wie würdest du besser verstehen? Wie würdest du nachvollziehen können? Ich glaube, das ist jetzt ein Beispiel von ganz vielen anderen, die ich nennen könnte, aber ich glaube, wir hätten Potenziale gesamtgesellschaftlich, durchaus in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen kleine und große Schrauben zu drehen, um mehr von dieser Kontroversitätskompetenz, mehr Wertschätzung für Kompromisse zu leben. Und ich meine, das reicht bis in die Bundespolitik, wenn man sich anschaut, wie diese Ampel jetzt gescheitert und auseinandergegangen ist. Da hat man gesehen, dass die Wertschätzung des Kompromiss auch sozusagen ganz oben nicht gut funktioniert. Also man könnte salopp sagen, wenn das da nicht läuft, wie soll es denn dann hier unten in Anführungszeichen klappen?
Da sprechen Sie mir gerade sehr aus der Seele, Frau Reuschenbach, weil wir die großen Befürchtungen haben in unseren Veranstaltungen, dass diese Art und Weise, wie da oben gestritten oder nicht gestritten wird, sondern eher hintenrum irgendwas durchgestochen wird und so weiter, dass so etwas auf unserer Ebene auch kommt. Und deswegen finde ich diese Diskussion sehr wichtig und Ihr Buch finde ich übrigens ganz großartig, aber da reden wir ja noch mal ein andermal drüber. Wenn ich
Dankeschön.
Sie jetzt so höre, dann möchte ich gerne einen Satz zitieren, den wir in unserer ersten Trilogie von einem Studierenden gehört haben. Und jetzt kommen wir so ein bisschen auf diese Generation auch. Er sagte, wir als Studierende wollen eigentlich nichts anderes als die Welt retten. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen naiv, aber im Grunde genommen für mich das Zeichen, wir haben all diese Krisen erkannt und wir wissen, da kommen wir nicht einfach raus. Aber wie schaffen wir es, die Leute so einzustellen, dass sie dahinter immer noch das Gemeinwohl sehen, um ein Stück weit eine gute Lebensqualität zu retten oder auch die Erde zu retten? Also das sind ja eigentlich Anlässe genug, um in dieses Gespräch zu kommen, die Vielfalt auch zu erkennen mit dem Zuhören, mit dem Reflektieren. Und dennoch haben wir da so Stolpersteine drin, dass wenn Menschen kommen, die das auch erklären können, warum es möglicherweise so kompliziert ist oder was auf uns zukommt, so Fachleute, dass dann trotzdem Menschen da sitzen und sagen, das glaube ich einfach nicht. Und das ist für uns so ein Prellbock, weil was müssen wir tun, damit wir diese Menschen in diesen Transformationsfragen, die wir gerade haben, wirklich gewinnen können? Oder andersrum gefragt, verlieren wir einen Teil der Leute, weil sie kein Interesse haben oder die Augen zumachen, um die Herausforderung zu erkennen. Das ist momentan das, was mich so ein bisschen beschäftigt.
Also ich finde, das ist auch eine ganz schön große Frage. Ich musste lernen, als eine von diesen Fachleuten, als wir dieses Buch geschrieben haben, dass ich einen Co-Autor hatte, der ein sehr kluger und schlauer Mensch ist und sehr reflektiert auf die Welt schaut und der mir gegenüber saß und tatsächlich dann irgendwann mal zu mir sagte, weißt du was, Julia, du scheißt mich zu mit deinen Fakten, aber ich fühle es einfach nicht. Und ich völlig fassungslos vor meinem Co-Autor saß und dachte, wie kannst du denn mit diesem Menschen überhaupt ein Buch schreiben? Aber ich habe unfassbar viel gelernt, genau durch dieses kurze kleine Gespräch. Ich glaube, wir müssen besser aushalten, und da schließe ich mich ganz sozusagen mit Ausrufungszeichen mit ein, dass wir alle oft total irrational sind und dass dieses, was Sie gerade beschrieben haben, ich glaube das nicht, bei uns allen in Wahrheit existiert, halt nur in unterschiedlichen Bereichen. Und dass da, wo ich Dinge für völlig logisch und für wissenschaftlich evident und für sozusagen mit 7 Kilometer Studien unterlegt halte, irgendjemand anders sagt, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Oder das dringt quasi nicht emotional bei mir an den Kern meines Inneren durch. Und das anzuerkennen und das für auch ein Stück weit legitim zu halten und also auch zuzugeben, dass man in Wahrheit das selber auch kennt, glaube ich, ist schon die erste Hürde, die man nehmen kann, um überhaupt miteinander im Gespräch zu bleiben. Also um überhaupt demjenigen das Gefühl zu geben, dass er nicht, weil er es nicht glaubt, jetzt sowieso sich für die Debatte auf Lebenszeit disqualifiziert hat, so im Sinne von, du hast sie doch nicht mehr alle, sondern dass man sagt, erstmal gehen wir trotzdem jetzt weiter im Gespräch, weil ich aushalte, dass du es nicht glaubst und du aber damit auch vielleicht aushältst, dass ich es glaube oder dass ich denke, wir müssen da was tun. Das ist so der eine Punkt. Und der zweite und kürzere ist vielleicht, ich bin nicht so überzeugt davon, dass wir auf Dauer in diesen Transformationsfragen, ich bin aber auch keine Transformationsforscherin, Menschen wirklich gewinnen mit dieser großen Erzählung, wir retten jetzt dann irgendwie, also ihr Beitrag zum Klima. Ich meine, dann kommt irgendjemand und sagt, unser kleines CO2-Budget, das wir da verbraten im Vergleich zum Rest der Welt, und jetzt hör mir auf, ich soll hier das Klima retten, ist doch alles lächerlich. Ich glaube, man muss es umdrehen. Man mag das ja irgendwie fies finden, aber wir wissen doch alle, sozusagen, wenn es ans eigene Portemonnaie, an den eigenen Heizungskeller, an die eigene auch Vorstellung davon, wie man leben möchte, geht, dann werden wir plötzlich alle munter. Insofern ist für mich der Weg eher umgekehrt. Also zu sagen, welche Vorteile hast du denn? Also schon wirklich ganz persönlich und bestimmt auch ein Stück weit so gesehen kapitalistisch. Erste Studien zeigen ja jetzt zum Beispiel, dass in den Kommunen, wo Menschen an der Energiewende mitverdienen, also tatsächlich im finanziellen Sinne gedacht, die Zustimmung und die Bereitschaft, sich einzubringen, zu engagieren, das zu unterstützen, viel höher ist. Das kann man jetzt ärgerlich finden. Mich erinnert das immer an die Rostbratwurst, die es gab, wenn man sich impfen ließ. Aber ich finde es legitim, dass wir solche Gedanken anstellen, um im Grunde herauszufinden, wie wir erstmal den Laden zusammenhalten. Weil wir ja nicht das riskieren wollen, was Sie gerade, Frau Krüger, beschrieben haben, dass wir sozusagen drohen, jemanden oder einen Teil der Gesellschaft zu verlieren. Ich glaube, mein Wunsch wäre immer, dem eher entgegenzuwirken, als sozusagen die Weltenretter, die eh meistens schon relativ intrinsisch motiviert sind, noch mehr zu bestärken und darüber aber vielleicht eben die anderen zurückzulassen.
Da würde ich gerne anknüpfen, wenn ich
Sehr
darf.
gerne.
Das spricht mir wirklich aus dem Herzen, gerade dieses Thema, das nicht den anderen disqualifizieren aufgrund einer Nichtübereinstimmung mit wissenschaftlichen Fakten oder mit überhaupt irgendwelchen Aussagen, die man selber für gesetzt hält. Ich war sehr beeindruckt bei einem Podcastgespräch, das ich gehört habe mit der SPD-Bundestagsabgeordneten Maya Wallstein, die in ihrem Wahlbezirk rund um Cottbus, glaube ich, ja, einfach von Dorf zu Dorf gelaufen ist und mit den Menschen sich sehr lange immer unterhalten hat. Das, was darüber gekommen ist und was ich selber auch erlebe, ist dieses sich auf Augenhöhe einlassen mit einer Person. Nicht sagen so, was, du spinnst doch, wie kommst du denn darauf, sondern, ah ja, und warum denkst du das? Also eher den Fokus auf die Verbindung zu legen und dann vielleicht eine Geschichte zu hören, die ganz, ganz viel aufmacht, die ganz, ganz viel erläutert darüber, wie diese Haltung dieses Menschen zustande kommt und die dann eine Verbindung ermöglicht, wo der andere auf einmal auch zuhört und Argumente hören kann und eben sich nicht direkt abgewählt fühlt oder disqualifiziert. So, das ist auch meine Überzeugung, dass es davon noch viel mehr braucht. Ne? Also auch zum Beispiel, ja, aber wieso? Es geht euch doch gut. Ne? Der Ost, da ist doch alles aufgebaut, da ist doch super renoviert. Es gibt doch viel weniger Arbeitslosigkeit und ihr habt doch alle ein Auto und fahrt in Urlaub. Das ist so, als würde man ein Kind sagen, wenn es hingefallen ist, ach, guck mal, hier hast du ein Eis, ist doch alles nicht so schlimm. Ne? Es ist die Anerkennung dessen, was gerade da ist und dann eine weitere Auseinandersetzung und ein Interesse damit. Was, glaube ich, wirklich was öffnet und worüber man dann Leute gewinnt, anstatt sie zu verlieren. Das wäre das eine. Ja, das andere mit diesen Fakten überschütten und diese große Erzählung versus einer intrinsischen Motivation, da stimme ich auch vollkommen zu. Ich glaube, es geht um ganz, ganz konkrete Sachen im Kleinen, direkt vor der eigenen Haustür, mit der sich Menschen verbinden können. Dieses Große, das überfordert die meisten. Es überfordert auch mich, das alles zusammenzudenken in seiner ganzen Komplexität. Und wenn es darum geht, zu verstehen, okay, was hat denn aber die Energiewende mit mir zu tun, ne? Oder was hat denn Umweltschutz mit mir zu tun? Klimaschutz, Transformation, das sind alles große Begriffe. Aber wenn es darum geht, zu sagen, ja, okay, aber wir wollen doch Bäume bei uns in der Straße haben. Wir wollen nicht nur in Beton wohnen. Oder ich möchte doch einen Spaziergang machen und vielleicht noch Tiere sehen. Das ist was Greifbares. Und ich glaube, dass es wirklich wieder viel, viel konkreter werden muss. Abgesehen davon, dass sich herausgestellt hat, dass das Wort Transformation von vielen mittlerweile ein Schimpfwort ist. Ja, wo wir vielleicht einfach eine andere Art von Unterhaltung führen müssen, wenn wir auch miteinander im Gespräch bleiben wollen.
Also, wenn ich das so höre, dann stelle ich mir tatsächlich vor, einerseits, also auch nochmal wieder in verschiedenen Rollen gedacht. Wir als Moderatorinnen, ProzessbegleiterInnen können natürlich auf die Menschen nochmal anders zugehen, indem wir noch mehr Wertschätzung, noch mehr Resonanz sozusagen einbringen. Aber ich frage mich, diese Empörungswelle und die Hilflosigkeit der Menschen, die schlägt ja vor allem auch gegen Politik und gegen Verwaltung. Und gerade Verwaltung ist ja ein recht träger Tanker oftmals, also wo man, selbst wenn man dafür plädiert, auch in größeren, längeren Planungsprozessen schnell etwas sichtbar, schnell etwas erlebbar zu machen, damit genau dieses konkrete Lebensumfeld der Menschen auch bei abstrakteren Planungen sich da im konkreten Lebensumfeld etwas verändert und diese Abstraktheit sozusagen verliert oder vermindert wird, schaffen wir das darüber dann wirklich, die Menschen aus dieser Empörung herauszuholen und auch Vertrauen zurückzugewinnen? Also wir im Sinne in Richtung Verwaltung und Politik jetzt nochmal gedacht. Ist das so die Lösung?
Ich weiß es nicht. Ich kriege das ja auch immer mit von unseren Kommunen. Wir haben ja auch dieses starke Orte-Netzwerk und das sind schon alles super engagierte Verwaltungsmitarbeitende und Bürgermeister, Bürgermeisterinnen und die sind auch oft konfrontiert eben damit, dass die Bürger und Bürgerinnen nur zum Meckern zu irgendwelchen Veranstaltungen kommen oder dass eben, ja, dass es einfach gar keine Debattenkultur gibt, ne? Und trotzdem wird sich weiter bemüht. Es ist im Moment eine so aufgeheizte Stimmung, es ist ganz, ganz schwierig, damit umzugehen und jeden einzeln zu besuchen zu Hause und sich mit denen an den Kaffeetisch zu setzen. Dazu sind einfach die Ressourcen auch nicht da, ne? Es gibt ja eh schon eine große Personalmangel und Ressourcenknappheit. Und ich habe da jetzt auch keine Lösung für.
Eigentlich beschäftigt mich nochmal die eigene Blase, sprich die Kommune, weil ich finde, Frau Reuschenbach hat gerade was sehr Interessantes gesagt, nämlich die Kontroversitätskompetenz und das Kompromisse finden. Nur damit wir da vielleicht nochmal einen Knopf dran machen können an dieser Debatte, wie reden wir da miteinander? Und zwar ganz konkret, denn der Eindruck ist, Kontroversität entsteht dadurch, dass viele Einzelinteressen aufeinanderstoßen. Und wir bekommen die ja im Sinne von Kompromiss in einen Rahmen, in dem einige vielleicht zurücktreten, also wohl wissend, Da nehme ich vielleicht Nachteile für mich in Kauf, aber für das Gemeinwohl sind es eher Vorteile. Da hängt doch für mich so ein bisschen der Fokus, wie kriege ich diese vielen Einzelinteressen, wenn die Leute so antreten und nicht verrückbar sind, also Einsicht haben. Wir setzen ja immer auf dieses Kognitive, habe ich dann Einsicht und sage, okay, ich gebe jetzt nach. Und das ist etwas, wo ich gerne nochmal hinschauen würde, weil da sind wir ganz konkret, meine Sicht wird verbaut, mein Parkplatz wird mir weggenommen, ja. Mein Kind kriegt keine Ausbildung. Diese ganzen konkreten Sachen, wenn wir das schaffen, in eine positive Debatte zu bringen, also den Dampfkessel ein bisschen runterzufahren, wäre uns viel geholfen. Uns fehlen nur die Instrumente dazu.
Ich fand zumindest den Vorschlag, dass auch sozusagen die andere Seite, also nennen wir es die Verwaltung, irgendwie auch was beisteuern könnte. Also ein Thema, das mir zum Beispiel sehr am Herzen liegt, ist das Thema Sprache. Ich finde, man darf sich wirklich nicht wundern, und ich gebe zu, dass ich auch selbst mich schon gelegentlich in dieser Situation befunden habe, dass egal, ob es jetzt um Parkplätze geht oder um Milieuschutz oder die dollsten Themen, wenn ich das Schreiben der Behörde schon nicht verstehe und im Grunde einen Übersetzer brauche, um überhaupt nachzuvollziehen, was die da jetzt von mir wollen, egal ob im Negativen oder im Positiven, wenn ich mich irgendwo engagieren soll, dann finde ich es wenig überraschend, dass Menschen im Grunde schon in dem Moment aus der Idee, dass man da irgendwie zusammenkommen könnte, aussteigen. Und das wäre zum Beispiel was, wo ich mir ganz viel Veränderung vorstellen kann, ohne dass das gleich irgendwie Verwerfungen nach sich ziehen würde. Im Gegenteil, das hat viel mit Betriebsblindheit zu tun. Da geht es natürlich in Wahrheit auch ganz viel um Rechtssicherheit. Aber ich glaube, dass wir da ein Potenzial verschenken. Und zwar Zugänglichkeit. Zugänglichkeit von Entscheidungen, von Ideen auch, ne? Also wenn ich schon gar nicht kapiere, was die da mit meinem Viertel oder mit der Fußgängerzone überhaupt vorhaben, wie soll ich denn dann an den Punkt kommen, dass ich sage, jetzt will ich da auch noch selber irgendwie mich einbringen? Also ich finde, das ist ein Wunderpunkt und ich merke das auch bei mir selber, gebe ich offen zu, dass es, obwohl das ist ja auch das alte Thema mit akademischer Ausbildung und so, schon viel Befähigung da ist, aber ich glaube, das ist was, worüber wir viel, viel mehr reden müssen. Und der zweite Punkt auf Ihre Frage, was kann man machen? Ich würde noch mal bei dem Punkt bleiben, den ich eben angedeutet habe. Ich glaube, es geht nicht darum zu sagen, ich mag den Begriff der Einsicht nicht. Das liegt daran, dass ich selber ganz oft uneinsichtig bin, sondern ich finde, die Einsicht gilt vor allen Dingen der Tatsache, dass wenn alle beharren, keiner vorankommt. Also es geht eigentlich um eine Grundeinsicht und daraus wiederum, finde ich, kann man aber schon machen, ich beharre auf meinem Punkt und du beharrst auf deinem. Aber wenn keiner davon weg will, dann ist unser Job jetzt, einen neuen gemeinsamen dritten Punkt zu entwickeln. Und das ist was anderes, als wenn ich sage, ich muss von dem, was mir wichtig ist, was ich fordere, komplett zurücktreten. Ja, oder ich soll einsehen, dass der andere damit aber dem Gemeinwohl mehr getan ist. Es ist auch ein bisschen idealtypisch gesprochen, aber das kann man sich als Wissenschaftlerin manchmal erlauben, weil ich eben nicht in der Kommune stehe, wo Sie dann da sozusagen im Feuer sind, wenn es um die Parkplätze und dergleichen geht. Aber ich glaube, wir könnten an unterschiedlichen Orten dieser Gesellschaft diese Kompetenzen besser schulen. Und übrigens in einem Gedanken noch, ich hänge noch an diesem Student aus Ihrer anderen Folge ein bisschen, auch in Generationendimensionen gedacht, ne? Also wir erleben zum Beispiel bei jungen Menschen ganz häufig, dass sie sagen, ich will die Welt retten, ich will mich einbringen, aber zahlenmäßig sind wir in diesem Land einfach so unwichtig, weil man in Deutschland Wahlen halt sowieso bei den über 60-Jährigen gewinnt. Also wer interessiert sich überhaupt für uns? Da muss ich leider sagen, das stimmt. Also es stimmt, dass da die Wahlen in diesem Land nicht gewonnen werden. Aber ich könnte mich natürlich als Kommune zum Beispiel fragen, kann ich womöglich diesen Dingen auch entgegenwirken, indem ich ganz bewusst versuche, bestimmte Generationen sozusagen hörbarer zu machen. Und der Witz ist, ich will hier nicht zu weit ausholen, dass wir in vielen Studien aber sehen können, dass auch dieses Klischee, dass die jungen Leute sich wahlweise nur für Bildung, Digitales und Klimaretten interessieren und die eher alten Leute für andere Dinge, stimmt ja auch gar nicht. Die Themen der jungen Leute sind auch die Themen der älteren Menschen. Zum Beispiel sichere Arbeitsplätze, bezahlbarer Wohnraum, eine lebenswerte Infrastruktur, Daseinsvorsorge. Also eigentlich ist, glaube ich, die Schnittmenge in den Grunddingen durchaus da, dass man als Kommune auch mutig sein könnte, zu sagen, jetzt denken wir sozusagen gemeinsam die Daseinsvorsorge von den 16 bis zu den 76-Jährigen gemeinsam.
Ich würde da noch ganz kurz einmal einhaken, weil man dieses Zitat von dem Studierenden vielleicht so ein bisschen in den Kontext setzen muss. Also es ging da tatsächlich darum, dass jemand, der Raumplanung studiert oder dieser jemand, eine sehr als Stimme für Studierende sehr gut vermittelt hat. Es geht um mehr als nur Gesetzesgrundlagen und Entwerfen zu lernen, sondern es geht wirklich auch darum, genau diese Kompetenzen, über die wir auch jetzt gesprochen haben, Menschen mit unterschiedlichsten Perspektiven, Belangen und Sichtweisen zusammenzubringen, in einer komplexen Akteursvielfalt gemeinsam handlungsfähig zu werden, darüber sozusagen Zukunft mitzugestalten und in dem Sinne dann eben auch was Gutes sozusagen für die Welt zu tun. Und da war, fand ich, dieser junge Mensch schon durchaus sehr weit in seinen Gedanken und auch sehr reflektiert und auch sehr offen, diese große Herausforderung tatsächlich auch anzugehen.
Und ich würde gerne noch ergänzen, interessanterweise waren die beiden WissenschaftlerInnen auch der Meinung, dass es zunehmend dieses Gemeinsame kommen muss zwischen Theorie und Praxis, zwischen den Disziplinen etc. Und dass im Grunde genommen nicht Faktenwissen das Entscheidende ist, sondern eher diese Technik, Frau Reuschenbach, wie Sie gerade gesagt haben, gemeinsam einen neuen Punkt, also diese Kompromisse gemeinsam ausarbeiten, wenn es dafür genügend Zeit und Raum gäbe, um zu sagen, Parkplatz hier, Parkplatz dort, wie auch immer, wir sehen ein, bei dir geht's nicht, bei uns geht's vielleicht so rum, dass das sicherlich mehr die Zukunft haben wird bei den Fragestellungen, die wir hier zukünftig bearbeiten müssen. Aber Frau Paas hat sich noch gemeldet.
Ja, ich wollte nur sagen, dass diese Perspektive von dem Studenten, die kenne ich sehr gut. Das sind eigentlich genau die Personen, die bei uns bei den Zukunftsorten tätig werden. Also das sind Menschen, die sagen so, wir wollen mit unseren Fähigkeiten ganz, ganz praktisch Orte aufbauen, an denen eben genau das passiert, dieses Zusammenkommen, dieses mehr an Infrastruktur, sozusagen gelebten Klimaschutz und aber auch Zusammenhalt stärken. Das finde ich eben auch in meiner Arbeit sehr ermutigend, dass ich so viel Kontakt habe mit eben diesen Menschen, die genau das tun und dann ganz, ganz praktisch werden und eben nicht nur diskutieren, nicht nur sagen, man müsste mal, sondern sagen so, wir machen das jetzt mal. Und da die Haltung eben zu vermitteln, zu sagen, okay, wir bleiben aber nicht in unserer akademischen und Start-up-Bubble, sondern wir gucken eben, was gibt es noch für spannende Leute vor Ort, die schon ganz viel Erfahrung haben eben in anderen Bereichen und wie können wir die Sachen zusammen machen. Da gibt es einfach auch schon wirklich viele gute und konkrete Beispiele und sich das anzugucken, ist, glaube ich, etwas, was helfen kann in diesen Tagen.
Ich stelle gerade fest, dass wir von Ihnen beiden sehr viel auch für unsere Rolle in der Moderation gelernt haben und wie wir auch mit den Menschen umgehen, wie das von der größeren Ebene auch auf dieser kommunalen und regionalen Ebene übertragen werden kann. Ich glaube, wir hätten noch ganz viele Punkte, die wir noch mal vertiefen müssten. Bei Frau Reuschenbach habe ich die Hoffnung, dass wir das zumindest im nächsten Jahr noch machen können, weil sie nämlich mal nach Freiburg kommt und wir genau das Buch, von dem jetzt...
Ja.
Immer gesprochen wurde, die defekten Debatten mit Ihrem Kollegen Corbinian Frenzel wirklich live bereden wollen, weil das unser Anliegen auch ist, das mal sozusagen in die Köpfe auch anderer reinzubringen. Deswegen freuen wir uns da ganz gut drauf. So, am Ende wieder mal eine schwierige Frage oder vielleicht nicht so schwierig, aber jetzt haben wir sehr viel über diese Herausforderungen gesprochen, über mögliche Wege, wie wir mit den unsicheren Zeiten umgehen könnten. Was würden Sie jetzt individuell, wenn Sie eine große Plakatwand hätten, irgendwo in Berlin oder in Potsdam auf so eine große Plakatwand. Was würden Sie da schreiben als Appell an die Stadtgesellschaft?
Ich bleibe bei dem, was ich ganz zu Beginn mal kurz angeteasert hatte. Ich glaube, das Plakat würde sinngemäß irgendwie einen Titel haben von Menschen wollen mehr Zusammenhalt, als du glaubst. Und irgendwas, was dazu führt, dass man sich dann darüber fundiert und mehr informieren kann, warum dieses Plakat das behauptet. Weil das, finde ich, ist wirklich, das ist eigentlich ein Riesenpfund, aus dem wir viel zu wenig machen. Und ich würde daraus gerne mehr machen.
Ich würde auf die Plakatwand schreiben, klingel bei deinem Nachbarn und ess zusammen Kuchen.
Wir sind gerade so dünnhäutig, dass wir ganz schnell da reingehen, Kontra zu machen, jemanden abzuwerten. Wir in der Moderation müssen dann immer ganz tief Luft holen, gucken, wie die Menschen darauf reagieren oder nicht. Und insofern war das nochmal ein guter Appell an uns alle, die ganz viel mit Kommunikation zu tun haben, da nochmal gnädig, sage ich mal, zu sein, geduldig zu sein und wirklich, also diesen Begriff finde ich echt großartig, die Kontroversitätskompetenz zu erlernen, um Kompromisse zu bilden auf Zugänglichkeit zu ermöglichen, gerade was die Sprache angeht, Frau Reuschenbach, ich bin so ganz bei Ihnen, aber wenn Sie wüssten, was ich manchmal mit Fachmenschen zu tun habe, die sagen, ich muss diese Sprache so anwenden, weil sonst erkennt man meine Kompetenz nicht an. Also die finden das zum Teil lächerlich, wenn ich sage, könnten Sie es mal einfacher ausdrücken, erklären Sie es doch mal Ihrem Kind, dann finden die, das ist unter Ihrem Niveau. Und das ist etwas, woran wir sehr arbeiten gerade.
Ich mache einen kleinen Cliffhanger für unsere Veranstaltung in Freiburg. Da erzähle ich gerne mal, dass auch PolitikwissenschaftlerInnen dieses Problem kennen, dass wenn man Dinge zu einfach umgangssprachlich und anschaulich erzählt, es durchaus auch die gibt, die sagen, das ist doch gar nicht angemessen, dieser Wissenschaft. Den Job, den müssen doch eigentlich andere machen, irgendwie Lehrer zum Beispiel oder so. Aber das ist vielleicht dann was für unser Gespräch live und in Farbe. Ich kann ehrlich zugeben, es hat viele Nerven gekostet und auch viel Streit provoziert zwischen meinem Co-Autor und mir. Also ich glaube, wir haben alle Defekte, die wir im Buch versuchen zu analysieren und denen wir Lösungen anbieten, auch selber unabsichtlich nochmal durchgespielt. Aber das ist eigentlich, finde ich, was Tolles, wenn man aus der eigenen Arbeit genau auch selber nochmal was für sich lernt und mitnimmt.
Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für dieses tolle Gespräch.
Dann sage ich vielen Dank und Frau Pass hat mich sehr gefreut. Ich wusste gar nicht, dass Sie hier quasi um die Ecke in Brandenburg sind. Und jetzt werde ich mal neugierig nach diesen Zukunftsorten ein bisschen mehr Ausschau halten und das verfolgen, was Sie da machen. Das klingt wirklich super. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke auch. Und ich werde als nächstes mir mal die defekten Debatten zu Gemüte führen.
Ich freue mich. Allen Zuhörenden auch mal, klingeln Sie bei den Nachbarn, essen Sie ein Stück Kuchen. Schönen Tag noch.
Ja, ja, tschüss. Ebenso. Dankeschön. Tschüss.